Pädagogikpasta. Der Stadtjugendausschuss-Podcast.
So, herzlich willkommen zur nächsten Folge Pädagogikpasta, Spezial mit Sophia. Sophia, wir haben heute eine Folge mit Paragraphen, mit Gericht, mit Richtern, mit Anwälten, Staatsanwälten. Es geht um die juristische Sicht auf diese ganze Sache. Und da fangen wir einfach mal an bei deinem Fall. Wie viel Erfahrung, Vorerfahrung hattest du denn, bevor diese ganze Sache angefangen hat?
Vorerfahrung klingt auch gut.
Ja.
Ich war schon zweimal als Zeugin vorgeladen. Einmal wurde das relativ gut vom Tisch geholt, diese Geschichte. Die andere ging auch bis ins richterliche Büro. Hatte sich dann da aber auch erledigt. Deswegen. Und da hatte ich auch einen Zeuginnenbeistand. Die Erfahrung habe ich. Ansonsten habe ich bis jetzt Verfahren im Publikum begleitet oder verfolgt. Genau. Ja.
Aber da steigst du ja eigentlich nicht so richtig tief ein, oder? Also du weißt, ja, du musst jetzt deine Aussage machen oder nicht? Oder wie tief steigst du da ein in dieses ganze Gerichtsverfahren-Ding?
Na, bis zum Gerichtsverfahren eigentlich gar nicht. Also wir haben halt das mit der Zeugengeschichte. Da war man schon ein bisschen tiefer drin, weil wir uns mit dem Thema schon länger beschäftigen, weil uns das immer mal begegnet. Aber vor Gericht zu sein, beschäftige ich mich damit, wenn ich Leute da begleite. Halt zu gucken, okay, wie geht's denen? Also, aber da ist es sehr persönlich. Da beschäftige ich mich jetzt nicht unbedingt mit den juristischen Sachen, die da noch eine Rolle spielen, sondern gucke einfach, wie kann ich für die Person da sein und so gut begleiten, wie es geht.
Jetzt ist das durch diesen Fall natürlich für dich zu einem, ich sag mal, sehr relevanten Thema in deinem Alltag geworden. Wie tief bist du jetzt drin im Thema Jura?
Wahrscheinlich tiefer, als ich jemals wollte. Aber klar, gibt mir natürlich auch ein gewisses Wissensspektrum inzwischen. Habe mich mit vielen Sachen befasst. Habe mich auch mit Sachen befasst, die ich echt schon wieder vergessen habe, zum Glück. Also so manche Sachen rutschen einfach dann irgendwann wieder hinten runter. Aber es ist schon noch mal intensiver als vorher, das definitiv. Was darf man nicht? Wer ist für was zuständig? Wie hoch kann es wo gehen? Welche Briefe muss ich wie beantworten? Also so, das ist schon, was bedeutet gelb, was bedeutet rot beim Umschlag? Genau, das sind so Dinge, mit denen man sich
manchmal eher befasst. Also ich kenne das irgendwie so ein bisschen, wenn man einen neuen Beruf anfängt oder so, oder irgendwas, das man noch nie vorher gemacht hat. Okay, du hast jetzt ein bisschen schon Wissen gehabt, aber das überfordert einen noch erstmal krass, mental auch. So, verdammt, ich muss 1000 Dinge beachten, 1000 Stellen, 1000 Leute, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen? Warst du da am Anfang auch erstmal überfordert mit der ganzen Situation?
Es geht, weil wir uns ja wirklich von Tag 1 an gut besprochen haben, immer eine Expertise hatten und ja dann auch frühzeitig einen Rechtsbeistand dabei hatten, sodass man viele Sachen für sich selber gar nicht mehr alleine beantworten musste. Und das ist Gold wert, weil das nimmt einem so ein bisschen Druck und vor allem hat man nicht alle Verantwortung auf sich lasten und hat jemanden, der sich da gut auskennt oder eine Person, die sich da gut auskennt und dich gut beraten kann und auch unterstützt. Ja.
Deine Anwältin ist Angela Formaniak und sie haben wir auch im Interview jetzt hier im Laufe des Podcasts noch. Mit wem hast du mehr Zeit verbracht im letzten Jahr? Mit deinen Freunden, ich sag mal, ernsthafte, lange Gespräche geführt mit deinen Freunden oder mit ihr?
Also schon noch mit meinen Freunden, glücklicherweise. Das wäre schon echt heftig gewesen sonst. Ja, aber ich glaube, mit ihr habe ich die juristischsten Gespräche geführt und so sehr intensive Gespräche über das, was hier eigentlich passiert. Aber zum Glück, also vom Zeitumfang immer noch weniger.
Überschaubar.
Ja, ja. Überschaubar, ja.
Wie wichtig war sie für dich im Verlaufe dieses ganzen Prozesses?
Eine der wichtigsten Personen. Also zum einen bei der Zeugenaussage war sie ja unser Zeugenbeistand und ich bin super froh, dass sie in diesem Raum bei dieser Aussage oder Nichtaussage dabei war und einfach gesprochen hat, weil sie weiß, wovon sie spricht. Ich wäre damit völlig allein und überfordert gewesen quasi. Das war schon mal richtig viel wert und dann konnte ich sie ja glücklicherweise als meine Anwältin gewinnen und das hat mich mega unterstützt. Also mit ihr in dem Verfahren wusste ich immer, dass sie meine Person vertritt, dass sie meine Interessen vertritt. Wir haben ganz viel darüber gesprochen. Sie hat mich auch persönlich unterstützt und hat mich da einfach so durchbegleitet, dass ich nie das Gefühl hatte, ich laufe hier in irgendeine Gefahr oder irgendwas geht hier schief. Ich war immer sicher mit Angela an meiner Seite, kann mir einfach nichts passieren.
Und wie ist so ihre Haltung? War sie immer zuversichtlich?
Das kommt, glaube ich, drauf an, wo wir uns hier unterhalten haben. Aber grundsätzlich waren wir eigentlich der gleichen Meinung, dass natürlich die Chancen hier zu gewinnen und freigesprochen zu werden nicht wahnsinnig hoch sind, aber sie wusste sofort, worum es uns geht, dass es uns auch um eine Aufmerksamkeit geht, dass es auch darum geht zu zeigen, hier fehlt der Schutz für soziale Arbeit und dass es auch einfach Interesse für soziale Arbeit geht und nicht nur um, wir verweigern die Aussage und dann am Ende diese Anzeige der Strafvereitelung, was sie ja für sie ja jetzt auch nicht, also das war nicht von Anfang an das, wo wir uns darauf vorbereitet haben mit dieser Anzeige, so, weil wir eigentlich erstmal nur bei dieser Zeugenaussagegeschichte waren, aber wir waren uns immer ziemlich einig, die Chancen sind nicht bei 100%, aber solange es eine Chance gibt, machen wir das hier zusammen und vor allem macht sie das, solange ich quasi als Mandantin sage, ich möchte das auch weiter tun.
Dann reden wir mal nicht weiter über Sie, sondern nehmen Sie einfach direkt dazu und begrüßen Sie hier bei uns, Angela Formaniak. Hi.
Hallo.
Bevor wir einsteigen ins Thema, haben Sophia und ich uns immer so eine kleine Mini-Schnellfragerunde ausgedacht, damit man so ein bisschen locker reinkommt und unsere Gäste ein bisschen kennenlernt.
Im Stadion ein dreckiger 0:1 Auswärtssieg oder torreicher 4:0 Heimsieg?
Dreckiger Auswärtssieg.
Vor Gericht? Richterin oder Anwältin?
Na, ganz klar Anwältin.
Kannst du dir vorstellen, mal Richterin, also so die Rolle einzunehmen oder ist das völlig fern?
Ist mir tatsächlich völlig fern. Mir würde da ganz viel fehlen. Mir würde die Nähe zu den Mandantinnen und Mandanten fehlen. Mir wäre das tatsächlich auch zu abstrakt und ich bin auch wirklich gerne parteilich. Ich denke, dazu kommen wir dann später vielleicht auch nochmal mehr im Detail. Die Rolle liegt mir sehr, mich wirklich für die Interessen von jemand einzusetzen. Und da nicht so über der Sache schweben zu müssen, das wäre, glaube ich, nicht meins.
Wenn du Sozialarbeiterin wärst, lieber auf der Straße oder im Büro?
Ganz klar auf der Straße.
In der Politik Abgeordnete, im Freiburger Stadtrat oder Fraktionsvorsitzende im Bundestag?
Ich glaube lieber im Stadtrat. Da ist man wirklich näher an den tatsächlichen Problemen dran. Im Bundestag, ich glaube, das wäre mir zu viel. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Zu viel vielleicht auch Lobbyismus, zu viel Tamtam drumherum. Ich glaube, Stadtrat fände ich gut.
Wenn du Medien konsumierst, lieber einen Podcast oder die Zeitung gemütlich am Frühstückstisch?
Ich bin tatsächlich ein Zeitungstyp. Ich lese sehr, sehr gerne. Ich höre irrsinnig viel Radio und tatsächlich auch Podcasts, wenn ich unterwegs bin. Aber wenn ich es mir raussuchen kann, ich glaube, das hängt vielleicht auch mehr am Frühstück. Ja?
Wenn ich Zeit zum Frühstücken habe,
dann sehr gerne mit der Zeitung.
Okay.
Ja, dann starten wir mal rein. Also ich habe mich total gefreut auf dieses Interview heute, weil ich sehr lange von diesem Fall mitbekommen habe, sehr viel mit Sophia gesprochen habe. Und du ja, die bist, die ja ganz vorne mit Sophia kämpft vor Gericht und ganz nah dran ist, schon viele Stunden wahrscheinlich gesprochen habt über das Thema. Und wir haben auch vor dieser Folge ganz kurz drüber gesprochen und ich muss es einfach ansprechen, dass natürlich, man muss sagen, diesen Podcast werden sich wahrscheinlich auch einige Staatsanwälte anhören oder andere Leute, die sich für dieses Thema interessieren, das ist richtig.
Ich hoffe es tatsächlich, weil ich finde das auch wichtig, dass die sich vielleicht auch die Mühe machen, klingt jetzt ein bisschen von oben runter, aber ich finde das auch gut, dass die sich einfach auch die andere Seite oder unsere Seite anhören, unsere Perspektive. Und vielleicht auch damit auseinandersetzen.
Ja, aber ist das nicht auch ein bisschen so gefährlich, dass, weil man immer so aufpassen muss, was man sagt? Also man kann ja mit jedem Satz, der gesagt wird, mit jedem Zeitungsartikel, jede Aussage, die gefällt wird, kann man ja sich schwächer vor Gericht machen. Ist das richtig?
Natürlich kann man sowas verwenden. Wir hatten das tatsächlich auch in der ersten Instanz, dass die Staatsanwaltschaft einführen hat lassen in die Verhandlungen Auszüge aus Zeitungsartikeln, aus Interviews und so weiter. Aber ich denke, damit muss man umgehen. Und ich glaube, ich bin mittlerweile als Anwältin auch professionell genug, dass ich das schon unterscheiden kann. Ja, wo sind jetzt vielleicht Punkte, die man jetzt in der Öffentlichkeit nicht unbedingt diskutieren muss, die im Verhältnis zwischen mir und meiner Mandantin dann bleiben? Und was ist unproblematisch? Aber der Fall ist, wie du selber ja gerade schon erwähnt hast, der ist eh schon öffentlich. Und von dem her finde ich es auch gut, wenn man da weiter drüber berichtet.
Nur kurz, ist es aber grundsätzlich für egal welches Verfahren schwieriger für dich, wenn es so öffentlich ist? Oder macht es das auch einfacher? Oder was hat das für eine Auswirkung?
Es macht es völlig anders, weil das natürlich eine komplett andere Art der Verteidigung dann ist. Weil ich weiß, dass auch jetzt Gericht und Staatsanwaltschaft, denke ich, mit so einem sehr öffentlich geführten Verfahren sicherlich anders umgehen, als es ja in einem normalen Amtsgerichtsverfahren ist. Also ich suche sehr viel das Gespräch auch mit den Verfahrensbeteiligten üblicherweise. Und das ist in einem öffentlich geführten Verfahren vielleicht etwas weniger der Fall. Das hat Vorteile, das hat Nachteile. Aber ich finde, dafür ist die Öffentlichkeit ja auch da. Also das Prinzip der Öffentlichkeit und dass auch die Prozesse, die Strafprozesse ja ganz grundsätzlich öffentlich sind, das hat ja auch einen tieferen Sinn. Und es ist ja bewusst so vorgesehen, dass die Öffentlichkeit Verfahren beobachten soll und auch mitkriegen soll, was da passiert, was da verhandelt wird. Das ist so ein ganz wichtiger rechtsstaatlicher Grundsatz. Einmal auch, um so eine Kontrolle zu ermöglichen einerseits. Und andererseits hat es auch ganz viel mit Transparenz zu tun. Wir haben einen Rechtsstaat und dieser Rechtsstaat, der muss halt allen offen stehen und dazu gehört auch eine öffentliche Gerichtsverhandlung mit dazu.
Ja, dann lass mal einsteigen jetzt im Fall von Sophia. Wann hast du denn das allererste Mal von dieser ganzen Thematik gehört und von dem Fall?
Ehrlich gesagt, das weiß ich schon gar nicht mehr so ganz genau. Also mitbekommen, ganz sicher habe ich es, als Sophia irgendwann den Kontakt zu mir gesucht hat und mir das Problem geschildert hat. Das war tatsächlich noch weit vor diesem Strafverfahren. Da ging es zunächst mal darum, dass die Polizei Zeugenladungen verschickt hatte an Sophia und die beiden Kollegen und die eben Rat gesucht haben, wie damit umgehen. Ne? Und da hatte ich mich dann das erste Mal mit der Thematik dann intensiver befasst, habe mir die Hintergründe erzählen lassen, habe mich auch ein bisschen eingelesen in die ganze Geschichte, sowohl vom sachlichen Hintergrund her als natürlich auch dann juristisch.
Und wie kam es dazu jetzt, dass du gesagt hast, ja, das ist ein Fall für mich, da bin ich die Richtige dafür?
Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist das Thema Zeugnisverweigerungsrecht eins, was mich schon länger beschäftigt. Also das ist ja auch gerade im Bereich der Fansozialarbeit ein Thema, was seit vielen Jahren diskutiert wird. Es gab ja auch schon vor unserem Verfahren eine Initiative für eine Ausweitung der Zeugnisverweigerungsrechte. Mit der hatte ich am Rande auch schon früher einiges zu tun. Also das Thema kannte ich. Ich glaube, das war auch mit ein Grund, warum Sophia dann bei mir überhaupt angefragt hatte. Und dann geht es mir aber jetzt weg von der Fansozialarbeit, geht es mir ganz generell darum, dass ich tatsächlich ein wichtiges rechtspolitisches Thema auch weit über die Fansozialarbeit rausfinde. Und dann, ich glaube, das kann man hier einfach so sagen, also Sophia kenne ich jetzt auch schon seit einigen Jahren, wir verstehen uns sehr gut und das war was, wo ich wirklich dachte, ja, natürlich, klar, wenn sie kommt, dann mache ich das sehr, sehr gerne mit ihr zusammen.
Und wir haben natürlich auch bewusst angefragt, eine Person angefragt, wo wir wussten, okay, da haben wir ein gewisses Vertrauen. Also es ist ja schon ein sehr sensibles Thema und es ging ja auch erstmal um den Zeugenbeistand und wo ist eigentlich das Problem und was gehen wir vielleicht auch für Risiken ein? Da braucht man eine Beziehung und Vertrauen und das war da. Und deswegen war für uns relativ schnell klar, dass wir auch Angela anfragen. Zum Glück hat das so geklappt und genau deswegen ist der Kontakt so zustande gekommen. Und über die Fanprojektarbeit hat man regelmäßig Kontakt auch zu Anwälten, Anwältinnen, einfach auch so bestimmte Rechtsfragen zu klären. Da sind wir keine ExpertInnen, sondern dann fragen wir ExpertInnen und deswegen kennen wir da einige und Angela war eine davon, die wir angefragt haben.
Du hast jetzt auch nochmal gesagt, es gibt zum einen Zeugenbeistand und es gibt Anwältin sein. Was ist da der Unterschied und wann entscheidet man, okay, jetzt ich bin nur Beistand und jetzt bin ich Anwältin, jetzt macht es Sinn, dass ich dich auch vertrete vor Gericht?
Das hängt an der Situation. Also zum einen gibt es klare gesetzliche Regelungen und es hängt an der Situation. Sophia und die beiden Kollegen, die waren ja zunächst mal als Zeugen eingeladen von der Polizei und angefragt. Und als Zeuge braucht man keine Verteidigung. Ne? Also da können wir vielleicht an der Stelle schon drauf eingehen. Die Rolle von Zeugen und Zeuginnen im Strafprozess ist eine sehr, sehr wichtige Rolle. Weil das Gericht soll am Ende des Verfahrens ein Urteil fällen können. Und dieses Urteil, das soll, wenn es gut läuft, soll das tatsächlich zum einen den Sachverhalt so erfassen, wie er sich tatsächlich ereignet hat und soll den dann juristisch einordnen und am Schluss eine gerechte Strafe für diesen Sachverhalt finden. Und ein ganz, ganz wesentlicher Punkt in diesem Strafprozess ist tatsächlich, bevor man überhaupt nur zu der Frage kommt, wie kann man das rechtlich alles einordnen und was ist eine gerechte Strafe, überhaupt mal rauszufinden, was für ein Sachverhalt hat sich denn eigentlich ereignet? Also was ist eigentlich passiert, was wir jetzt möglicherweise bestrafen müssen als Gericht oder nicht? Und da spielen Zeugen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Na, wir können nicht davon ausgehen, dass jede Situation dieses Lebens in irgendeiner Form dokumentiert wird durch Überwachungskameras, es wunderbaren Chatverkehr gibt, den man einfach nur auslesen muss oder sonstige objektive oder mehr oder weniger objektive Beweismittel da sind, sondern der Zeugenbeweis ist ein ganz wichtiger Beweis im Strafprozess. Und das bringt es halt auch mit sich, dass die Strafprozessordnung die Rolle des Zeugen sehr genau definiert und vor allem sehr klare Rechte und Pflichten normiert, die ein Zeuge tatsächlich hat. Und eines der Rechte, die ein Zeuge hat, ist, dass sich ein Zeuge eines Zeugenbeistands bedienen kann. In manchen Fällen muss das Gericht sogar Zeugenbeistände beiordnen. Das sind tatsächlich, also in der Regel ist vorgesehen von der Strafprozessordnung her, dass es Anwälte sind. Es gibt aber auch andere Konstellationen, wo es keine Anwälte sein müssen oder nicht sind. Genau, da kann das Gericht sagen, wir haben hier einen Zeugen, der aus irgendwelchen Gründen schutzwürdig ist. Also jetzt Stichwort Sexualstrafverfahren, da wäre so ein Fall. Da braucht ein Zeuge eine Begleitung. Und das können eben auch Anwälte machen und das nennt sich dann Zeugenbeistand.
Lass uns da mal bei bleiben. Was sind das dann so für Ratschläge, die man als Zeugenbeistand einem Zeugen, einer Zeugin gibt?
Also der wichtigste Ratschlag ist natürlich immer der, zunächst mal zu informieren über die Zeugenpflichten. Und die Zeugenpflichten, da gibt es eine super, super oberwichtige, das ist eigentlich die alleroberste. Wenn jemand als Zeuge aussagen muss, dann muss man die Wahrheit sagen. Ja? Also man darf nicht lügen, man darf nichts weglassen, man darf nichts dazu erfinden, man darf niemanden schützen, ne? Sondern man muss einfach die Wahrheit erzählen, so wie man sie eben in Erinnerung hat. Dann kann diese Wahrheitspflicht oder Aussagepflicht und Wahrheitspflicht eines Zeugen, die kann aber kollidieren mit bestimmten eigenen schutzwürdigen Interessen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt gegen meinen Vater oder meine Mutter aussagen müsste oder gegen meinen Ehemann oder meine Ehefrau. Da erschließt sich von selbst, dass da ein Dilemma entstehen kann. Ja, ich weiß, ich muss es eigentlich, aber ich möchte das nicht, weil ich dieser Person sehr, sehr nahe stehe. Und da sieht das Gesetz dann wiederum sogenannte Zeugnisverweigerungsrechte vor. Ne? Also die Möglichkeit zu sagen, in dem Fall muss ein Zeuge eben keine Aussage machen, wenn es um nahestehende Personen geht. Und dann gibt es noch weitere Aspekte, zum Beispiel, wenn in unserem Rechtsstaat muss sich niemand selber einer Straftat bezichtigen. Ja? Also wenn ich irgendwas getan habe, dann muss ich nicht zur Polizei gehen und sagen, ich habe jetzt hier gestern einen Einbruch gemacht. Und das passt dann wiederum zusammen mit den sogenannten Auskunftsverweigerungsrechten. Das heißt, auch wenn ich als Zeugin vor Gericht aussage, muss ich zwar die Wahrheit sagen, aber zu den Punkten, wo ich möglicherweise selber was Belastendes für mich als meine eigene Person von mir geben müsste, da habe ich das Recht, die Aussage zu verweigern. Nur speziell bezüglich dieses Punktes, aber da muss ich eben keine Aussage dann machen.
Und jetzt sind wir ja schon voll mittendrin, da, wo wir ja auch hinwollten und darum es auch geht. Denn diese Situation hatte Sophia ja. Willst du die vielleicht einfach nochmal so schildern, dass wir uns da reinbegeben können? Vielleicht auch ganz konkret, wann dieser Moment vielleicht auch ganz, ja, so der Peak erreicht wurde, wann du dachtest, so jetzt ja oder nein?
Ach, der war eigentlich relativ von Anfang an da. Also als klar war, dass wir als Zeuginnen vorgeladen werden, haben wir uns, glaube ich, alle sofort damit auseinandergesetzt. Was bedeutet das für uns? Wir kennen die Pflichten von Zeuginnen, also die sind uns bewusst. Ist auch nicht so das erste Verfahren, mit wem wir zu tun haben. Das begegnet uns in der Arbeit ja schon auch. Da begleiten wir ja, deswegen kennen wir das so ein bisschen. Aber wenn man dann selber betroffen ist, ist das natürlich nochmal was anderes. Und dann geht es bei uns natürlich jetzt nicht um Vater oder Mutter oder Ehegatten, sondern es geht bei uns um die Arbeit, um die Menschen, mit denen wir arbeiten, was für uns aber auch einen sehr hohen Stellenwert hat. Und das ist einfach was, da überlege ich genauso, wie wenn es quasi um Familienmitglieder geht, wenn es um Personen auf Arbeitsebene geht, die aber mir vertrauen, die mir was anvertrauen, mit denen ich arbeiten kann, obwohl sie es nicht müssten, was alles sehr freiwillig ist und trotzdem ist es eine Beziehung, die ich nicht aufs Spiel setzen will. Deswegen war das von der ersten Sekunde eigentlich klar, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Deswegen aber auch ganz wichtig, okay, wir brauchen jetzt eine rechtliche Beratung und vor allem einen Beistand, die uns so ein bisschen mit auch an die Hand nimmt und sagt, das sind jetzt wirklich die konkreten Rechte und Pflichten. Also das passiert dann am Ende wirklich. Man malt sich das so ein bisschen aus und ist vielleicht auch manchmal so, ha ja, dann sage ich nichts und dann kriegen wir das schon. Also das ist so ein klares Gefühl dafür zu bekommen und nicht nur ein Gefühl zu haben, sondern auch so ein belegtes Gefühl. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber deswegen war das so wichtig, Angela dabei zu haben, um auch immer wieder sich selbst reflektieren zu können, ist das jetzt, will ich das genauso weitermachen? Also auch beim nächsten Mal wieder. Es war ja nicht nur eine Vorladung und Genau, deswegen, man setzt sich mit den Rechten und Pflichten auseinander, aber für mich war von Anfang an klar, ich werde das Vertrauen nicht aufs Spiel setzen, was ich über Jahre lang, was wir uns gemeinsam erarbeitet haben, das bin nicht nur ich, sondern das sind auch die Personen, die zu mir kommen, das will ich nicht aufs Spiel setzen, weil das ist mir sehr wichtig. Und das kann mir auch so wichtig sein wie Menschen aus meiner näheren Umgebung. Also ich wüsste nicht, warum das nicht so sein sollte.
Wart ihr euch da immer einer Meinung? Oder ich weiß nicht, wie ist das als Anwältin oder Zeugenbeistand dann? Hast du denn überhaupt eine Meinung? Hatten wir auch schon das Thema so. Oder gibst du dann eher einen Ratschlag oder eher eine Anweisung, wie sie zu ihrer Entscheidung kommt? Oder wie läuft das?
Also wenn ich so zurückerinnere, wir haben das, glaube ich, alles immer sehr offen auf den Tisch gelegt. Ne? Und meine Aufgabe war jetzt natürlich nicht, die sozialarbeiterische Perspektive einzunehmen, sondern meine Aufgabe war, dann rauszufiltern, was kann rechtlich passieren, wenn ihr jetzt die Aussage verweigert, wenn ihr da jetzt nicht hingeht. Ne? Also zum Beispiel die drei hätten ja auch sagen können, wir gehen gar nicht zur Polizei, ja, wir erscheinen überhaupt nicht zu dem Termin. Und dann eben zu sagen, naja, dann besteht die Möglichkeit, dass ihr, also es gab schon so eine Ladung im Auftrag der Staatsanwaltschaft, da sind dann nochmal härtere Pflichten sozusagen mit verbunden. Normalerweise muss man nämlich eigentlich gar nicht zur Polizei gehen. Eine Ausnahme gilt, wenn die Ladung im Auftrag der Staatsanwaltschaft erfolgt. Das war in dem Fall gegeben. Und dann kann das Erscheinen auch mit Zwang durchgesetzt werden. Also es hätte sein können, dass dann die Polizei irgendwann vor dem Fanprojekt steht oder vor den Privatwohnungen und die morgens einlädt und sagt, so, jetzt fahren wir aufs Revier zu einer Zeugenvernehmung. Und das waren natürlich Punkte, über die wir uns unterhalten haben, so als kleines Beispiel mit dem Ergebnis, naja klar, wir gehen dann dahin, ja, weil das braucht kein Mensch, morgens mit Zwang im Polizeiwagen abgeholt zu werden, und schauen dann vor Ort, wie wir mit der Situation klarkommen. Also über sowas haben wir sehr offen gesprochen. Für mich war es auch sehr, sehr spannend, diese Diskussionen unter den Dreien mitzukriegen. Auch die Ernsthaftigkeit, mit der ihr diskutiert habt, das hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt, ne? Wie sehr euch das Dilemma auch immer bewusst war, ne? Und das war mir oder ist mir bis jetzt ein ganz wichtigen Punkt. Also ich hatte nicht eine Sekunde lang den Eindruck, ich habe da drei Leute sitzen, denen das Strafverfahren, das da ja im Hintergrund gegen die Fans gelaufen ist, komplett egal ist, die aus Prinzip jetzt irgendwie die Justiz torpedieren wollen, sondern die wirklich in einem persönlichen und beruflichen Dilemma gesteckt sind und da versucht haben, eine Lösung für zu finden.
Und in diesem Dilemma ist es einfach gut, so einen Beistand zu haben. Also schon allein auch dann dort zu sitzen und bei der Aussage zu sitzen, und dann kommen die Fragen, was mache ich da, wenn du da alleine sitzt? Also das stelle ich mir unglaublich schwer vor, alleine dort zu sitzen. Ich war immer froh, nicht alleine dort zu sein. Also auch wenn ich wusste, was ich tue oder was ich nicht tue.
Das ist ja auch, also du bist eine Expertin im Bereich Gericht, Jura, so, aber inwiefern bist du auch Psychologin? Also das ist ja nicht nur so, das ist ja kein Thema, wo man sagt, das ist so, dann ist so, dann ist so, sondern da geht es ja auch sehr viel Emotionen, da geht es um Ängste, da geht es ja, also es ist ja,
ja. Ich bin natürlich ein bisschen Psychologin. Ja, so im Laufe, ich mache den Job jetzt auch schon ein paar Jahre. Ne? Ich bin seit deutlich über 25 Jahre mittlerweile Anwältin und natürlich entwickelt man dann im Laufe der Zeit mal so ein bisschen ein Gespür für die, für die emotionalen Geschichten, die da im Hintergrund ablaufen, die auf Mandanten- und Mandantinnenseite vorhanden sind und versucht dann da irgendwie mit umzugehen. Aber ich lerne da ja auch jedes Mal noch mal viel mit dazu. Und das war tatsächlich auch gerade in dem Verfahren, habe ich selber, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr viel dazugelernt und muss auch sagen, das war auch teilweise für mich gar nicht so einfach, weil ich immer wusste, wie viel da auf dem Spiel steht. Wir hatten am Anfang, als es noch um die Frage ging, müssen die jetzt aussagen oder müssen die jetzt nicht aussagen, also als ich Zeugenbeiständin war, es gibt die Möglichkeit, dass die Staatsanwaltschaft so eine Zeugenaussage auch mit Zwang irgendwann durchsetzen kann. Ne? Das ist auch passiert, es wurde irgendwann Ordnungsgeld verhängt und tatsächlich stünde am Ende der Leiter stünde dann theoretisch eine sogenannte Beugehaft. Also Beugehaft ist kein Fachbegriff, aber darunter ist bekannt. Also die Möglichkeit, durch Haft das zu erzwingen, ne? Dass die Aussage am Schluss dann doch gemacht wird. Und das ist natürlich auch für mich eine riesige Verantwortung, ne, jemanden zu begleiten, in dem Weg, in dem, auf dem Weg und in dem Wissen, dass jemand möglicherweise dann für ein paar Wochen oder ne, bis zu 6 Monaten kann das dauern, in Haft landet. Ne? Für jemand, der die mitten im Leben steht, für jemand mit Familie, für jemand mit sozialen Beziehungen. Das war schon auch eine Herausforderung. Ja? Aber ich glaube, die haben wir immer so ganz gut miteinander hingekriegt. Und wir haben von Anfang an, war das eine ganz wichtige Absprache zwischen uns, dass alle Seiten, und da nehme ich mich, habe ich mich mit eingeschlossen, bitte wirklich alles offen auf den Tisch legen. Ja? Also es gibt keine Ängste, es gibt kein Dilemma, kein Unwohlsein, was nicht ausgesprochen werden darf, beziehungsweise bitte alles auf den Tisch, weil nur so kann man damit arbeiten. Ja.
Lass mal ganz kurz, weil das ist ein Thema, da könnten wir wahrscheinlich eine eigene Folge zu machen, ist diese Beugehaft. Das ist ja auch was medial dann auch für einen Aufschrei gesorgt hat, weil eine Sozialarbeiterin, die nicht aussagen möchte, dann hinter Gittern. Zudem ist dieses Konstrukt, also wenn man sich damit beschäftigt, ist auch irgendwie, da kann man, glaube ich, länger reden. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären. Also diese Beugehaft ist dazu da, dass Sophia weggesperrt wird, damit sie aussagt, richtig?
Ja, also so kann man das untechnisch tatsächlich formulieren. Also es gibt so verschiedene Sorten von Haft. Es gibt Untersuchungshaft im Strafverfahren. Es gibt Strafhaft, wenn jemand, ne, verurteilt worden ist. Und es gibt dann in manchen Fällen noch eine sogenannte Ordnungshaft. Also wenn jemand bestimmte, ja, irgendwie, also sich an was nicht hält, was er tun soll, an irgendeinem gerichtlichen Beschluss, kann man Zwangsgeld oder Ordnungsgeld bekommen oder auch Ordnungshaft. Aber es gibt eben tatsächlich im Bereich der Zeugenpflichten, gibt es die Möglichkeit, eine Haft zu verhängen, die wirklich nur dem Zweck dient, jemand dazu zu kriegen, dann doch ja, eine Aussage zu machen.
Also, und das war ein Jahr. Ein Jahr wäre das gewesen?
Nee. Also bis zu 6 Monaten. Ne? Wenn die, und das wäre natürlich, also wenn jetzt ein Tag Haft gewesen wäre und übermorgen hätte Sophia sich dann doch entschieden zu sagen, ich mache die Aussage, dann wäre es sofort vorbei gewesen. Ja? Aber trotzdem, das ist natürlich schon, auch notfalls 2 Tage Haft sind, finde ich 2 Tage zu viel.
Ich frage jetzt mal ganz doof. So, jetzt stellen wir mal vor, Sophia sitzt in Beugehaft, 6 Monate. Sophia, also ich, das ist natürlich ein grauenhafter Gedanke, 6 Monate in Haft zu sein, aber Sophia sagt, nee. Und nach den 6 Monaten kommt sie wieder raus?
Also, ja, dann kommt sie wieder raus. Also da gibt es schon auch Regeln. Dann wäre es für die Instanz jetzt erstmal vorbei. Ja? Also es kann dann nicht nochmal eine Beugehaft verhängt werden. Ja, also vielleicht nochmal, um das so ein bisschen einzuordnen. Ich hatte ja vorher erwähnt, dass die Aussage von Zeugen für einen Strafprozess ein ganz, ganz elementarer Bestandteil sind. Ne? Also in ganz vielen Strafprozessen kann man nur zu einem Urteil kommen aufgrund von Zeugenaussagen. Und deswegen haben Zeuginnen und Zeugen einfach auch eine ganz wichtige Rolle und eine ganz, ganz wichtige Funktion in diesem Gebilde Strafprozess. Und wenn jeder, wie er Lust hat, aussagt oder halt auch nicht, dann würde dieses Strafverfahren nicht mehr funktionieren. Ja? Und wir wollen ja grundsätzlich, dass ein Strafverfahren funktioniert. Wir wollen ja eigentlich alle, dass ein Richter, eine Richterin am Schluss in der Lage ist, ein gerechtes Urteil tatsächlich zu fällen. Klammer auf, das ist Rechtsstaat, ne? Darum geht's. Um das aber zu ermöglichen, sichert der Gesetzgeber das eben nicht nur ab durch, ja, so ein nettes, wäre schön, wenn ihr da mal aussagt, sondern sichert es halt ab durch klar gesetzlich normierte Pflichten. Unter anderem halt auch die Pflicht, erstens überhaupt auszusagen und zweitens die Pflicht, da eine wahrheitsgemäße Aussage zu machen. Und da macht es natürlich dann schon Sinn, dass man diese Pflichten in irgendeiner Form auch absichert. Ja? Weil so eine Pflicht, die macht halt, die bringt halt nichts, ja, wenn man sie nicht auch irgendwie durchsetzen kann. Und das, da hat sich der Gesetzgeber halt dieses System überlegt, so schrittweise vorzugehen, ja, dass man nächstes Mal zwangsweise quasi, ne, zur Polizei gebracht werden kann, dass dann Ordnungsgeld verhängt werden kann, wenn man dann pflichtwidrig eben keine Aussage macht. Und das ganz am Schluss, das ist aber wirklich so die absolute sogenannte Ultima Ratio, ganz am Ende, wenn so gar nichts mehr geht, kann eben auch diese Beugehaft verhängt werden.
Okay, dann lassen wir den Exkurs, weil es ist ja zum Glück nicht dazu gekommen. Kannst du vielleicht mal erklären, warum diese Beugehaft dann doch nicht eingetreten ist?
Also tatsächlich bin ich eigentlich davon ausgegangen, das ist jetzt die nächste Eskalationsstufe. Also die ganzen Schritte vorher, die nötig sind, um dann zu einer Beugehaft zu kommen, die waren eigentlich erfüllt. Und tatsächlich bin ich, jetzt muss ich auch ehrlich zugeben, die ganze Zeit davon ausgegangen, die Staatsanwaltschaft zieht diese Karte, die stellt irgendwann den Antrag ans Gericht, diese Beugehaft dann zu verhängen. Dazu braucht es eine gerichtliche Entscheidung. Und dann ist es aber tatsächlich nicht so weit gekommen. Es war eine ganz spannende Argumentation, die uns gegenüber abgegeben wurde. Das muss man vielleicht auch so ein bisschen jetzt mal erzählen, einfach, wenn man vielleicht auch so ein bisschen das Denken dann der Staatsanwaltschaft irgendwie auch zu erläutern. Die Argumentation uns gegenüber war, naja, das Verfahren sei ja schon so öffentlich und so sinngemäß, man wolle ja nicht, dass da quasi Märtyrer geschaffen werden, ne, die dann in der Öffentlichkeit entsprechend auch behandelt werden können. Und das fand ich einerseits zunächst mal ziemlich spannend, dass die Staatsanwaltschaft das so sieht. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, hat es mich auch ein bisschen geärgert. Also nicht, dass ich gerne gehabt hätte, dass dieser Beugehaftantrag gestellt wird, aber ich fand das schon auch sehr von oben runter, dieses, die machen da jetzt einen auf Märtyrer. Ich hatte schon eigentlich das ganze Verfahren über den Eindruck, dass die Staatsanwaltschaft gar nicht richtig nachvollziehen kann, wo das Dilemma steckt, warum eigentlich ihr drei zu dem Punkt gekommen seid, ihr könnt bis zum Schluss keine Aussagen machen. Ihr nehmt es notfalls auch in Kauf, diese Beugehaft dann erdulden zu müssen. Und da wurde es aber so klar. Ja, also da war es für mich nochmal so richtig klar. Die haben, glaube ich, bis zum Schluss überhaupt nicht verstanden, um was es eigentlich geht. Und das fand ich, ja, das fand ich irgendwie auch schade. Das fand ich auch so ein bisschen, weil ich irgendwie dachte, ja, haben wir jetzt den Fehler gemacht, dass wir das einfach nicht geschafft haben, das rüberzubringen. Oder lag es an der Staatsanwaltschaft, die das einfach nicht sehen wollte? Das lasse ich jetzt einfach mal so dahingestellt.
Sophia, wie war das für dich damals, die Situation? Also als diese Beugehaft im Raum stand, vielleicht kannst du
zu warten, ob da der Antrag kommt? Schwierig. Also ich finde, das ganze Verfahren ist ja so, wir warten. Also man wartet immer auf die nächste Entscheidung, weil wirklich eine Handhabe selber habe ich als Person, habe ich ja nicht wirklich. Also klar, bei der Aussagegeschichte hatte ich eine Handhabe. Da habe ich eine Entscheidung getroffen, aber na, das ist ein Warten auf einen Anruf, wo ich dann nicht weiß, bin ich jetzt glücklich über den Anruf, so wie er war oder nicht. Ich kann mich dran erinnern, als du mich angerufen hast, auch wo ich gestanden habe und mir gesagt hast, okay, also es gibt keinen Antrag auf Beugehaft. Das war so ein bisschen wie, okay, ich hätte es anders erwartet jetzt so. Und es ist aber nicht so ein, ah cool, dann ist jetzt fertig oder jetzt bin ich erleichtert, sondern so, was hängt denn da jetzt hinten dran, wenn jetzt dieser Antrag nicht kommt? Also das ist eher so dieses, ja, also man hat sich natürlich mit dem Thema Beugehaft und wie sieht es aus, wo würde ich überhaupt hinkommen und solche Sachen, ne? Das sind so Fragen, die dann irgendwie in den Kopf kommen, die habe ich jetzt gar nicht versucht so intensiv zu beantworten, weil ich dachte, boah ey, das ist wirklich so das Letzte, was vielleicht beantragt wird. Aber es ist komisch. Und dann auch mit Familie oder mit Freunden drüber zu sprechen, ja, okay, ich warte auf einen Anruf, ob Beugehaft beantragt wird, da gucken dich schon so Gesichter an. Hä? Also ist das jetzt dein Ernst? So, ja, ja. Und das, also ich glaube, manchmal verstehen das andere dir gegenüber noch mal konkreter als du selber. Also für dich, du steckst da so drin, ja, und Beugehaft, und die anderen sagen, du sprichst gerade von Beugehaft. Ja, ja. Das ist so, das sind so weirde Situationen dann.
Wärst du in Haft gegangen?
Ich hatte zu dem Zeitpunkt für mich entschieden, das zu tun, ja. Unabhängig davon zu wissen, steht man dann vorm Gebäude und geht wirklich rein. Das kann man nicht sagen, weil es ist keine vergleichbare Situation, die ich jemals hatte in meinem Leben. Aber der Gedanke war für mich so, okay, das bis hierhin und halt auch weiter. Also ich gehe auch weiter. Wie weit dann, das kann man erst sagen, wenn es vielleicht so weit gewesen wäre, ja.
Ist es ja zum Glück nicht so weit gekommen. Und ich würde sagen, wir steigen mal so ein bisschen inhaltlich ein. Du hast vorhin von Vertrauen gesprochen, dass da so ein bisschen auf dem Spiel steht. Also es ist ein bisschen, das voll auf dem Spiel steht. Wie viel ist dieses Vertrauen zu den Menschen, die ihr Informationen anvertrauen, vor Gericht wert? Also wir vergleichen das ja immer mit familiären Vertrauen, also mit Familienangehörigen und so. Wie viel ist das aktuell wert?
Das kann man, glaube ich, so pauschal nicht beantworten. Ich hatte immer wieder schon mal so ansatzweise diese Situation, dass tatsächlich von der Polizei irgendjemand aus der sozialen Arbeit vorgeladen wurde. Und mir war es bis dato eigentlich immer gelungen, dann durch Kontaktaufnahme in der Regel mit der Staatsanwaltschaft oder auch wenn es schon beim Gericht war, mit dem Richter, der Richterin, dann mal zu klären, dass vielleicht doch am Schluss auf diese Aussage verzichtet werden konnte. Ne? Also weil man in so einem Gespräch das dann doch oft einfach erklären und vermitteln kann und sagen kann, es wäre nicht so geschickt, wenn jetzt die Frau Sozialarbeiterin XY aussagen müsste, weil bei der steht ganz viel auf dem Spiel. Die muss ihren Job übermorgen nochmal machen können und die kann den nicht mehr machen, wenn ihre Klientel nicht mehr zu ihr kommt und ihr die Sachen erzählt, die sie eigentlich braucht, um mit denen arbeiten zu können, um mit denen Lösungen finden zu können. Und das wurde bis dato eigentlich immer gut verstanden. Und das war jetzt das erste Mal, dass ich das wirklich so heftig erlebt habe, dass das so ganz klar abgeblockt wurde von vornherein von der Staatsanwaltschaft, so überhaupt kein Verständnis dafür da war, keine Bereitschaft da war, sich auch Alternativen zu überlegen, vielleicht jetzt doch nochmal kurz in das Verfahren reinzugehen aus meiner Sicht. Es war ja nicht so, dass es überhaupt keine Beweismittel gab, ne? Es gab Überwachungsaufnahmen vom Stadion. Es gab diverse Erkenntnisse, die die Polizei aus anderen Vernehmungen von anderen Zeuginnen und Zeugen gewonnen hatte. Es gab ausgewertete Handys. Es gab eine ganze Menge an Beweismitteln. Und ich bin nach wie vor der Auffassung, dass der Erkenntnisgewinn, der durch die Aussage, ne, der von Sophia und den beiden Kollegen überhaupt hätte gezogen werden können, dass der das Verfahren eigentlich überhaupt nicht relevant gewesen wäre. Also wenn man voraussetzt, ja, dass die überhaupt was hätten mitbekommen können, so, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. So, es hat da nicht funktioniert. Ich will jetzt so ein bisschen weg vielleicht von dem Einzelfall, aber das Recht sieht ja, wie die aktuelle gesetzliche Regelung zeigt, das beschäftigt sich ja durchaus damit, dass es für Zeuginnen und Zeugen diese Zwangssituation oder jetzt fehlt mir gerade das Wort, aber diese problematischen Situationen geben kann, so einen Interessenskonflikt geben kann, also wo man so mit zwei Herzen in einer Brust an eine Situation rangeht. Und das Gesetz respektiert es ja. Ne? Das Gesetz sagt ja, nahe Angehörige müssen keine Aussagen machen. Das Gesetz sagt zum Beispiel eine Strafvereitelung, ja, also Straftat der Strafvereitelung, jemand macht sich nicht strafbar, wenn eine Strafvereitelung zugunsten eines nahen Angehörigen passiert. Also da arbeitet das Gesetz ja genau mit diesem Dilemma und sagt, ja, es gibt schützenswerte Rechte, die wir würdigen. Und dass sich jemand eben nicht selber belasten muss. Und dann gibt es ja auch im Gesetz die Möglichkeit, dass zum Beispiel Leute aus Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und aus Drogenberatungsstellen, die müssen ja auch keine Zeugenaussagen machen. Und das finde ich tatsächlich einen ganz wichtigen Punkt, weil es gibt immer, im Recht gibt es immer so Abwägungen. Ne? Da stehen ja immer irgendwie verschiedene Interessen gegeneinander. Und wenn man sich jetzt die Situation von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen anguckt oder auch von Drogenberatungsstellen, da wird genau das gesehen. Es gibt eine super wichtige Arbeit, die Drogenberatungsstellen machen. Und zwar Prävention, ne? Die sollen dazu beitragen, dass es künftig zu weniger Straftaten kommt, ja, weil die Leute halt in andere Lösungen finden, als es vielleicht Drogen zu konsumieren und illegal zu beschaffen. Und Gesundheitsvorsorge. Ne? Also das sind zwei wichtige Sachen, die ja auch durchaus, sage ich jetzt mal, einen gewissen Rang in unserer Gesellschaft, in unserem Zusammenleben haben. Und auf der anderen Seite steht eben das Interesse der Justiz, Zeugenaussagen zu kriegen, um dann ein gerechtes Urteil im Strafprozess zu finden. Und da muss man immer eine Abwägung finden. Und mir persönlich leuchtet es überhaupt nicht ein, warum jetzt die Arbeit in einem Fanprojekt, in der Fansozialarbeit, warum die jetzt so sehr anders bewertet werden soll als die Arbeit einer Drogenberatungsstelle. Auch in der Fansozialarbeit geht es um Prävention, da geht es um Gewaltprävention als ein Stichwort. Da geht es darum, jungen Menschen dabei zu helfen, die dabei zu unterstützen, ihren Platz im Leben, in der Gesellschaft und so weiter zu finden. Und ich finde, auch das muss man irgendwie sehen, das muss man irgendwie würdigen. Und das natürlich, und ich glaube, da fehlt es vielleicht auch insgesamt an Verständnis innerhalb der Justiz, was eigentlich die Arbeit von euch ausmacht, ne? Von euch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern. Also, dass ihr nicht einfach nur ein bisschen, sag ich mal, Ringelpiez mit anfassen macht, ja, und so ein bisschen Köpfchen streicheln oder so, sondern dass da viel, viel mehr dahinter steckt. Und das Gesetz sieht dieses Dilemma und die Staatsanwaltschaft, jetzt komme ich endlich wieder zum Punkt nach meinem furchtbar langen Exkurs, tut mir leid, und die Staatsanwaltschaft, die hat es in unserem Fall einfach nicht verstehen wollen und nicht sehen wollen.
Und ich glaube, das ist ein guter Punkt zu sagen, warum wir uns vielleicht auch so entschieden haben, weil genau das der Punkt ist, darauf aufmerksam zu machen, dass es dieses Dilemma gibt und dass soziale Arbeit aus noch mehr besteht. Also und dass es sich entwickelt hat und dass man das neu bewerten muss. Also es ist einfach über 50 Jahre her, dass das so bewertet wurde. Und es ist der Moment, vielleicht auch die Situation in Anführungszeichen zu nutzen, darauf aufmerksam zu machen und sich damit auseinanderzusetzen. Ja, man braucht dann diesen Fall. Aber es gibt dann vielleicht im Nachgang Leute, die sich mit diesem Fall auseinandersetzen, um zu gucken, kann man was verändern? Also das ist ja das Ziel. Es geht nicht darum, gegen die Justiz zu sein oder gegen irgendwen sich aufzulehnen. Es geht eher darum, aufmerksam zu machen, es gibt eine Situation, die muss geändert werden, damit soziale Arbeit funktioniert, weil soziale Arbeit wichtig ist. Wir sind vielleicht nicht messbar wie Polizeistatistiken, aber wir sind genauso wichtig wie Polizeiarbeit.
Als ich von diesem Thema erfahren habe, meintest du ja auch direkt, ja, der Gegner ist nicht Staatsanwaltschaft, ist nicht die Polizei, das ist das Gesetz. Ne? Das heißt ja eigentlich, dass es total wichtig ist, dass dieser Prozess gerade auch abgehalten wird, auch wenn das natürlich auf Kosten deiner privaten Person geht. So, oder, also wie wichtig kann dieser Fall werden, was es die Gesetzeslage angeht?
Also mein Eindruck war schon der, dass der Fall einiges in Bewegung gebracht hat. Und da kann man tatsächlich auch diesem Bündnis für Zeugnisverweigerungsrecht tatsächlich auch nur sehr, sehr, sehr auf die Schulter klopfen und sagen, hey, wirklich super gute Arbeit gemacht, weil dieser Fall sich ganz gut eignet, um eben bei maßgeblichen Stellen dann halt auch irgendwie klarzumachen, warum es eine Ausweitung braucht. Es gab, glaube ich, ganz viele Gespräche mit Bundestagsabgeordneten, durchaus mit Leuten aus Verwaltungen, aus Behörden, aus Ministerien und so weiter. Also da passiert schon ganz viel. Jetzt hat sich allerdings in der letzten Legislaturperiode hat sich der Bundestag dagegen entschieden, das irgendwie da dran zu gehen, das Thema tatsächlich nochmal aufzugreifen. Ich bin auch nicht so furchtbar optimistisch, dass es in Kürze passieren wird. Aber ich finde es wichtig, dass das Thema wirklich einfach hochgehalten wird, dass wir da dranbleiben.
Und jetzt sind wir schon bei der Frage, wie weit kann das denn gehen? Also nur zur Einordnung, der Podcast wurde Mitte Juli aufgezeichnet. Also wir sitzen hier Mitte Juli zusammen und wir stehen jetzt sozusagen vor dem Schritt Landgericht. Wo kann dieser Prozess noch hinführen? Kannst du den Weg mal aufzeigen?
Ich glaube, da müssen wir noch mal einen kleinen Exkurs einschieben, weil wir haben jetzt vorher nur über die Zeugenbeistandschaft gesprochen und reden jetzt plötzlich über Landgericht. Also, es hat tatsächlich geklappt, dass es dann nicht zu Beugehaftanträgen kam, ja, im Rahmen der Frage Zeugenaussage ja oder nein. Aber die Staatsanwaltschaft hat dann einen relativ eleganten Move hingelegt. Die haben gesagt, okay, wir verzichten jetzt auf die Beugehaft, aber wir leiten gegen euch jetzt Strafverfahren wegen versuchter Strafvereitelung ein. Ja, weil euer Verhalten jetzt dazu beigetragen hat oder hätte dazu beitragen können, dass möglicherweise irgendwelche Fans nicht strafrechtlich belangt werden konnten. So war die Argumentation. Haben dann beim Amtsgericht Geldstrafen beantragt. Das waren sogenannte Strafbefehlsverfahren, also schriftliche Verfahren. Da wurden Geldstrafen, so viel hilft mir, es waren 120 Tagessätze, glaube ich.
120 Tagessätze.
Ja, 120 Tagessätze.
Wie viel, also nur, dass wir so grob wissen, wie viel Geld es da
geht. 60 Euro.
Ja, also muss man dazu wissen, die Höhe der Tagessätze, die orientiert sich am Einkommen. Aber die erste Zahl, also die Anzahl der Tagessätze, die orientiert sich am Maß der Schuld. Und 120 Tagessätze ist schon echt eine ordentliche Geldstrafe. Die hätte auch zur Folge gehabt, dass diese Vorstrafe im Führungszeugnis steht. Also man gilt dann als vorbestraft. Alles, was über 90 Tagessätze ist, gilt als vorbestraft.
Und was ist die Range? Nur, dass man so weiß, wie viel kann ein Gericht da vergeben? Was ist das Höchste?
Also die höchste Geldstrafe, die verhängt werden kann, liegt bei 180 Tagessätzen. Also da sind wir schon eher im oberen Bereich der möglichen Geldstrafen. Danach kommen dann nur noch Freiheitsstrafen auf Bewährung oder halt ohne Bewährung. Und genau, und dann gab es also diese Strafbefehle, wir haben dann dagegen Einspruch eingelegt und so kam es dann eben zu der Verhandlung vor dem Amtsgericht. Das fasse ich jetzt gerade mal sehr kurz zusammen. Wir haben dann da sehr lang, sehr hart, sehr ausführlich verhandelt, mit auch wiederum sehr viel Öffentlichkeit. Und am Ende gab es dann die Urteile des Amtsgerichts, alle drei wurden erneut verurteilt. Allerdings hat das Gericht die Strafe von den ursprünglichen 120 Tagessätze auf 90 Tagessätze reduziert. Das hat, um es das Gute zu sagen, den Vorteil, dass diese Strafe nicht im Führungszeugnis eingetragen wäre, wenn sie dann rechtskräftig würde. Aber es ist natürlich trotzdem eine Verurteilung. Und deswegen haben wir dagegen Berufung eingelegt. Man muss allerdings dazu sagen, dass auch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt hat. Und aus dem Grund ist das Ganze jetzt am Landgericht in Karlsruhe anhängig und wird voraussichtlich im Oktober verhandelt werden.
Also denen war die Strafe zu wenig?
Denen war die Strafe zu wenig, ja, die wollten mehr.
Also die wollten, dass das auf jeden Fall im Vorstrafenregister drin steht und die maximale Anzahl an Stunden, also diese 120 oder sogar noch mehr?
Ich glaube, die haben sogar am Dienst.
Die haben 150 mehr als 150 oder 160, es war mehr als die 120 im Strafbefehl dann beim Verfahren, ja.
So, und wir befinden uns jetzt dazwischen, zwischen Amtsgericht und Landgericht. Nur mal so für den Zeitrahmen, wie viel Zeit ist da dazwischen, kann da dazwischen sein?
Das hängt komplett davon ab, wie überlastet das nächste höhere Gericht ist. Also es gibt, eigentlich soll es schnell gehen, ja, also die Justiz hat schon grundsätzlich ein Interesse daran, die Verfahren nicht ewig rauszuzögern. Aber es kann halt auch mal länger dauern. Ja, bei uns ist es ein gutes halbes Jahr.
Na, Oktober 23 so, war das Amtsgerichtsverfahren.
Ja. Okay, sorry. Also ein Jahr.
Ja.
Wir haben Juli 25.
Ja, ich weiß, es ist schon.
Und die Verhandlung wird im Oktober stattfinden. Also dauert ein Jahr. Ne? Ist eigentlich schon auch lang.
So, jetzt ist das Landgericht. Bild vor Augen, neuer Richter, neue Richterin, oder? Also eine neue Person, die sich dann darin einarbeitet. Und was unterscheidet jetzt das, was vor dem Landgericht passiert, was ist anders im Vergleich zu dem, was vom Amtsgericht passiert?
Also ein wesentlicher Unterschied ist zunächst mal, dass da vorne nicht nur ein Richter sitzt, sondern so eine Berufungskammer ist besetzt durch einen Berufsrichter, Richterin plus zwei Schöffen. Und ansonsten eigentlich nicht großartig was. Also es findet nochmal eine volle Beweisaufnahme statt. Also es geht quasi nochmal in die nächste Runde, dass eben das nächste höhere Gericht die Möglichkeit hat, sich das von A bis Z und mit allen Beweisen, mit allem drum und dran, nochmal ganz neu anzugucken. Natürlich hat das Landgericht das Urteil, das ist die Grundlage sozusagen jetzt für dieses Berufungsverfahren, also das Urteil vom Amtsgericht. Und auf der Grundlage wird dann halt weiter verhandelt.
Und sorry, das ist leider auch Teil des Themas, aber es unterscheidet sich auch die Kosten, oder? Also des Verfahrens, ja. Sowohl für Anwältin als auch für das ganze Verfahren, oder?
Ja, in der Tat. Also wir als, das habe ich dir noch gar nicht erzählt.
Also, schön, ich bin ganz ohr.
Aber in der Tat, die Kosten im Berufungsverfahren sind tatsächlich nochmal etwas teurer als die in der ersten Instanz.
Ist deswegen relevant, wir gehen jetzt gar nicht näher drauf ein, aber weil das Ganze ja auch finanziert werden muss. Also Sophia, du musst ja die Mittel dafür bekommen und da kommt dann auch, wir haben ja auch noch Folgen mit Träger und so, da hängt ja noch ganz andere Sachen mit dran, die das überhaupt ermöglichen, dass du dann vom Landgericht da stehen kannst. Und was ist so deine Einschätzung, was wird da passieren? Also klar, das ist jetzt Glaskugel und so, aber es gibt ja noch mehrere Instanzen darüber. Also wie realistisch ist es, dass es nochmal eine Instanz weitergeht?
Also ich hoffe jetzt, dass wir nicht nochmal eine Instanz brauchen. Und ich natürlich muss man immer sozusagen die nächsten Instanzen schon mal gedanklich mit einpreisen. Aber ich kann es wirklich überhaupt nicht einschätzen. Es wird, wie gesagt, die Karten werden jetzt komplett nochmal neu gemischt. Was rauskommen wird am Schluss, es ist wirklich Kristallkugel. Also ich finde, wir haben gute Argumente. Ich finde tatsächlich, dass man eigentlich hier nicht wegen einer versuchten Strafvereitelung verurteilen kann, aus rechtlichen Gründen. Das Amtsgericht hat es anders gesehen, wie das Landgericht es dann am Schluss sehen wird. Das werden wir, denke ich, im Oktober dann wissen.
Was mich jetzt doch noch interessiert, wie wird sowas unter Kolleginnen und Kollegen besprochen, so ein Fall? Also ist da eine Einigkeit unter Anwältinnen da oder viel Zuspruch? Oder sagen da alle, ja, die Entscheidung ist ja klar, das muss so laufen. Wie ist das in dem Fall?
Ich habe tatsächlich sehr viel Zuspruch bekommen. Ich bin schon auch ganz gut vernetzt, so im Kreise von Kolleginnen und Kollegen, also gerade sowohl aus der Strafverteidigung als auch so in anderen Bereichen. Ich bin Vorsitzende des Republikanischen Anwältinnen- und Anwältevereins, also wir sind bundesweiter Verein und machen sehr viel auch rechtspolitisch. Und da habe ich eigentlich durchweg Zuspruch bekommen und selbst von eher konservativerer Strafverteidigungsseite war ein großes Interesse und tatsächlich auch Bereitschaft zu unterstützen da. Also sehr viele Angebote, hey, Wenn du mal jemanden brauchst, um ein paar rechtliche Fragen zu erörtern, melde dich, dann können wir mal gemeinsam drüber nachdenken. Also so von sehr, sehr unterschiedlichen Seiten, was mich sehr gefreut hat und was mir aber auch bewusst gemacht hat, dass dieses Thema tatsächlich eben auch nicht nur für die Sozialarbeit ein Thema ist, sondern wirklich auch für die Strafverteidigung insgesamt, weil es immer wieder diese Problematik halt nun mal gibt, dass man mit dem, was wir aktuell im Gesetz als Zeugnisverweigerungsrechte stehen haben, halt einfach nicht ausreichend versorgt sind.
Was muss denn jetzt noch passieren, damit da Bewegung reinkommt? Also, aber vielleicht auch die falsche Frage an die Anwälte, aber das ist so die Frage, die wir jetzt schon häufiger hatten im Podcast.
Du meinst, dass sich was verändert, rein gesetzlich?
Ja, genau, dass wirklich an diesem Gesetz was passiert.
Ich befürchte, es wird nicht ein Präzedenzfall ausreichen. Ich befürchte, es wird noch weitere Fälle geben müssen, die so offensichtlich problematisch sind, dass tatsächlich auch noch der allerletzte Bundestagsabgeordnete wirklich einfach merkt, dass da ein Bedarf tatsächlich besteht. Und ich habe, und das finde ich jetzt auch ganz spannend, also ich habe durchaus als Strafverteidigerin auch immer wieder mal Konflikte mit der Sozialarbeit. Ne? Also gerade, weil ich mache auch viel Jugendstrafrecht. Und da habe ich als Strafverteidigerin oft ein völlig anderes Anliegen, als jetzt irgendwie die Sozialarbeiterin aus dem Jugendhaus, die mit dem Jugendlichen arbeitet. Ne? Also ich sage, hey, wenn die Aktenlage und die Beweislage so ist, dass wir einfach hier schweigend reingehen und dann kommt am Schluss ein Freispruch raus, selbst wenn das vielleicht war, das will ich dann gar nicht unbedingt wissen. Und die Sozialarbeiterin sagt, ja, aber eine Aufarbeitung und eine Auseinandersetzung mit der Tat wäre doch wichtig und ne, Reue zeigen und so weiter. Da habe ich dann oft auch einen Konflikt, ja? Also wo die Arbeit der Sozialarbeit völlig unterschiedlich ist als meine Arbeit als Strafverteidigerin. Aber ich glaube, was man wirklich sehen muss, ist, dass die soziale Arbeit sich sehr verändert hat, auch jetzt in den vielen Jahren, die ich jetzt als Strafverteidigerin schon tätig bin und auch sehr professionalisiert hat tatsächlich. Und da meine ich einfach, da kommt irgendwann die Politik halt auch nicht mehr dran vorbei, zu sagen, dem müssen wir Rechnung tragen, indem wir die Rolle der sozialen Arbeit halt auch im Strafprozess entsprechend ausbauen. Ich darf noch vielleicht, wenn wir die Zeit noch haben, noch kurz ein ganz krasses Beispiel erzählen, was mir tatsächlich auch erst im Laufe der Beschäftigung bewusst wurde. Der Gesetzgeber hat in den letzten Jahren sehr viel am Sexualstrafrecht geschraubt, sage ich jetzt mal so ganz flapsig. Insbesondere wurden so Instrumentarien geschaffen wie die psychosoziale Prozessberatung. Ne? Also die ein Opfer sexualisierter Gewalt durch so ein Verfahren durchbegleiten soll. Auch die haben kein Zeugnisverweigerungsrecht. Ne? Also das war ein Instrument, was die Politik unbedingt wollte, was ganz, ganz wichtig erachtet wurde, um eben die Rechte von Geschädigten in Strafverfahren, insbesondere eben im Bereich Sexualdelikte, zu stärken. Die haben kein Zeugnisverweigerungsrecht. Und natürlich, wenn also jemand, der soziale Prozessbegleitung macht natürlich auch Vorbereitungsgespräche und spricht mit der mutmaßlichen Geschädigten, die dann als Zeugin im Verfahren aussagen muss. So, und natürlich kann sich dann ein Verteidiger hinstellen und sagen, ich möchte, dass diese Betreuungsperson, diese Begleitperson, dass sie jetzt als Zeuge bitte schon aussagt, was da alles im Vorfeld gesprochen wurde. Und da finde ich, da wird die ganze Absurdität auch noch mal so klar. Ja? Ein Instrument, das man unbedingt wollte vom Gesetz her, das man aber nicht schützt. Und dadurch, also ich könnte als Verteidigerin, ich könnte jede soziale Prozessbegleitung aus dem Verfahren raushauen, wenn ich den Antrag stelle, die als Zeugen zu vernehmen. Die müssen aussagen, weil kein Zeugnisverweigerungsrecht. Und auch sonst, und deswegen, ich kann mich nur wiederholen, es braucht einfach eine Ausweitung.
Also das heißt am Ende jetzt, das wird jetzt nicht sein, ja okay, wenn das jetzt so entschieden wird, dann wird sich das ändern, sondern im besten Falle ist diese Entscheidung eine Basis, auf der dann weiter Entscheidungen getroffen werden können, die dann vielleicht zu einer Veränderung führen.
Also ich würde sagen, vielleicht ein kleines Mosaiksteinchen, um dann oder ein kleines Schneeflöckchen, was dann irgendwann ein Schneeball wird und was dann irgendwann zu einer Lawine wird, die dann eine Veränderung auslöst. Also so würde ich das tatsächlich einschätzen wollen. Aber da ist noch ganz, ganz viel Arbeit zu machen.
Was dann nochmal beschreibt, wie krass das ist, Sophia, dass du für dieses Mosaiksteinchen das alles in Kauf nimmst. Ne? Also Wie fühlt sich das für dich an, wenn du das so hörst?
Ja, ich bin für mich ein kleines Mosaiksteinchen. Also das bleibt doch so. Also ich sehe mich nicht so groß in irgendwas. Ich weiß, was es für vielleicht Auswirkungen für das große Ganze haben kann, aber das liegt nicht an meiner Person. Also ich bin dort auch nicht als Person Sophia Gerschel. Ich glaube, das ist auch so mein Schutz, dass das nicht so für mich, ich bin nicht Sophia Gerschel und dort angeklagt, so, sondern ich bin das als Sozialarbeiterin und damit auch soziale Arbeit so ein bisschen an sich angeklagt ist. Und das ist, glaube ich, so mein Gedanke. Ich sehe mich nirgendwo, also wir hatten es ja schon mal, dass mich irgendwer sagt, ich soll jetzt nicht die Heldin spielen oder sowas. So fühle ich mich in keinster Weise. Es ist eher so ein Moment, so ein Mosaik, ein Teilchen von, wo ganz viele dazu gehören, die was dafür tun, gerade auch das Bündnis ZVR, die damit einfach weiterarbeiten und mit Leuten ins Gespräch kommen und versuchen, was zu verändern, weil das ist nur ein kleiner Schritt davon, so wie es Angela auch gesagt hat. Und ich finde es ganz wichtig, was du gesagt hast, es bräuchte noch mehr Fälle. Ich glaube, es ist auch damit deutlich, dass sich Leute melden können, die vor dem Dilemma auch stehen, die es vielleicht vorher nirgendwo benannt haben oder angezeigt haben oder sich auch rechtliche Hilfe geholt haben. Also wenn das schon mal allein dazu führt, dass Sozialarbeitende so die Kraft haben zu sagen, okay, ich will die Situation so nicht annehmen, wie sie ist, sondern ich will mich damit auseinandersetzen und auch wehren, weil meine Arbeit ist wichtig, braucht Schutz und Anerkennung. Also dann ist für mich schon extrem viel gewonnen auf dem Weg zu einem Zeugnisverweigerungsrecht für die soziale Arbeit.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Erstmal vielen Dank, Angela, dass du aus Freiburg hierher gekommen bist. Ich habe mit Sophia schon gesprochen, also wie gesagt, nochmal zur Einordnung, wir befinden uns im Juli. Es kann vielleicht sein, ich weiß nicht genau, wann der Podcast dann rauskommt, dass wir dich vielleicht nochmal für eine kleine Einschätzung, vielleicht per Sprachnachricht oder vielleicht kommen wir auch mal nach Freiburg, nochmal brauchen und nochmal mit dir zu sprechen, was dann wirklich dann das Ergebnis war.
Ich hoffe sehr, dass ihr dann im Hintergrund die Sektkorken knallen hört.
Ja, dankeschön.
Danke dir.
Danke für die Einladung.
Pädagogik Pasta. Der Stadtjugendausschuss Podcast.